Puls.
Gerade MusikerInnen habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, fanden es immer geil, wenn der Playsy irgendwo stand und sie zocken konnten und ihr Gehirn kurz ausschalten konnten.
Der Soundtrack von Resident Evil zum Beispiel, das ist einfach so ein Ambient-Ding, was du dir wirklich auch zum Einschlafen anhören kannst. Das wird dann auch teilweise von Orchestern performt, Final Fantasy, das ist einfach so moderne Klassik.
Here I am, going all the time.
Das ist Superman von Goldfinger.
Superman von Goldfinger ist so tief in meiner fucking DNA, in meinem Genom drin. Das ist insane. Also ich habe krasse Erinnerungen daran.
Ist das dein Ernst?
Ja, klar.
Es scheint doch die Sonne.
Nee, weil das Schwert oder die Axt gibt's halt nur an dem Tag und du musst es halt holen. Die Sonne scheint auch nächstes Jahr. Was ist los mit euch?
Puls Musikanalyse. Analyse.
Der Podcast
mit Tamara Gütschlü und Friedel Achten.
Ja, grüßt euch, Freunde. Heute, muss ich ehrlich sagen, habe ich fast schon ein kleines bisschen Magengeschwür am Start, weil es geht um ein Thema, bei dem ich mich wirklich schlechter auskenne als die ein oder andere Altenheim-Mitbewohnerin. Ich glaube tatsächlich, es gibt kaum ein Feld, auf dem ich mir weniger Expertise zutraue. Und genau deshalb sitze ich heute hier, um mit euch über Videospiele zu sprechen und deren Bezug zur aktuellen Musikindustrie. Herzlich willkommen, Musikanalyse mit mir und natürlich auch Friedel Achten, der im Gegensatz zu mir, glaube ich, deutlich mehr excited ist.
Ja, ich habe kein Magengeschwür. Mein Magen, dem geht's wunderbar, weil Videospiele und Musik sind die zwei Sachen, die ich auf der Welt wahrscheinlich am allermeisten liebe und auch schon lange verfolge. Und ich meine, diese beiden Branchen gehen ja schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren Hand in Hand, funktionieren meiner Meinung nach auch super zusammen. Und die Gaming-Industrie hat die Musikindustrie inzwischen zahlenmäßig überholt. Deswegen stellen wir uns auch unter anderem die Frage, ob die Musikindustrie die Gaming-Industrie zum Überleben unbedingt braucht. Aber bevor wir uns diesen schweren, großen Fragen annähern, begrüße ich erstmal unseren Kollegen aus der Puls Musikredaktion, unseren Experten für dieses Thema, Matthias Scherer. Hi, Matthias.
Grüßt euch, servus. Ja, also ich habe tatsächlich selber das letzte Mal mit 17 richtig Computer gespielt, bin also kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich habe recherchiert und ich habe unter anderem mit Melanie Fritsch gesprochen, Junior Professor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, Themenbereich, haltet euch fest, Media and Cultural Studies with a Focus on Game Studies. Also die hat geballtes Knowledge auf dem Gebiet und sie hat mir gleich einen Fun Fact gesteckt, den ich bis dahin gar nicht auf dem Schirm hatte.
Das war so Mitte der 90er, da wollten die ihre PlayStation, die erste damals in Großbritannien, vermarkten und haben sich überlegt, so Sega hat schon einen relativ großen Teil vom Kuchen, Nintendo hat einen relativ großen Teil vom Kuchen. Wie kriegen wir jetzt unsere Konsole an die KonsumentInnen? Ne? Und dann haben sie geguckt und haben festgestellt, so, da gibt's ja so eine Gruppe, die sind irgendwie in den späten 70ern geboren, ne, in den 80ern aufgewachsen. Das sind jetzt junge Erwachsene, für die gibt's aber kaum Spiele. Und dann hat sich so die Idee entwickelt, halt zu sagen, na gut, an die wollen wir ran. Die sind jetzt Anfang 20, die verdienen ihr erstes Geld, wo sind die denn? Ja, die waren in den britischen Clubs. Was hat Sony gemacht? Ist hingegangen, hat gesagt, okay, wir sponsern Chill-Out-Räume, in denen eure Partygänge pausieren können und eine Runde an der PlayStation zocken können. Sie haben dann auch angefangen, solche Festivals zu sponsern, Big Love, Tribal Gathering, Lollapalooza, wo es dann eben auch die Möglichkeit gab, an der PlayStation zu spielen. Also sie haben halt quasi die Konsole zu den ClubgängerInnen gebracht und das hat funktioniert.
Ja, Sony PlayStation, gerade Riesenthema, ne? Aber tatsächlich waren die damals in den 90ern anscheinend schon marketingmäßig sehr gut aufgestellt und haben die PlayStation zu den GamerInnen gebracht, was sich heute, glaube ich, auch irgendwie viele Leute wünschen, die diese PlayStation bestellt haben und sich darauf freuen, dass die ankommt.
Das finde ich sehr interessant und zeigt irgendwie, dass Sony echt ziemlich clevere Marketingleute hat, weil die haben eine gigantische Kollaboration zusammen mit Travis Scott gemacht. Vielleicht arguably einer der größten Rap-Künstler aktuell, vielleicht sogar einer der größten Künstler überhaupt. Und es gibt jetzt einen PlayStation-Schuh bald mit Travis Scott, PlayStation-Merch. Auf jeden Fall, man sieht hier, diese beiden Genres sind einfach sehr, sehr eng miteinander verwoben.
Ja, mega geil. Ich habe tatsächlich, ja, wie ich in der Einladung schon gesagt habe, selber wenig Bezüge bislang in meinem Leben gehabt zum Daddeln. Aber habe eine Erfahrung auf jeden Fall die letzten Jahre gemacht, als jemand, der dann doch irgendwie mit vielen KünstlerInnen im Backstage zu tun hatte. Nämlich, dass die Laune exorbitant gestiegen ist, wenn irgendwo in Konzert Backstages, Playstations oder irgendwelche Daddel-Geschichten wie eine Xbox oder was es da sonst noch so alles gibt, rumstand, weil da einfach Menschen anscheinend wirklich irgendwie Genuss darin gefunden haben, ihr Gehirn kurz auf was ganz anderes zu lenken. Und das fand ich immer faszinierend, weil ich mir in so einem Moment wirklich nichts Unnötigeres hätte vorstellen können.
Man merkt es kaum. Solche Daddel-Geschichten, eine Xbox, was sonst noch gibt. Also Tamara, das hätte 1:1 ein Zitat meiner Eltern sein können.
Es ist wirklich, es tut mir so leid. Ich glaube, jede Person über 70 related heute krass mit mir, aber die sind halt alle nicht da. Also ich glaube, die haben halt alle auch keine Möglichkeiten, sich das heute anzuhören. Deswegen Shoutout an alle älteren Menschen da draußen, die sich vielleicht so fühlen wie ich. Ich weiß auch wirklich nicht, woran es liegt, dass ich mich so wahnsinnig wehre gegen jede Form von Gaming, weil eigentlich, ich sehe es immer bei anderen und auch mein Freund und ach, alle möglichen Leute in dieser Welt, in der ich mich umgebe, lieben das. Und gerade MusikerInnen habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, fanden es immer geil, wenn der Playsee irgendwo stand und sie zocken konnten und ihr Gehirn kurz ausschalten konnten. Und wirklich für mich war es immer so, sag mal, also hast du nichts zu besprechen? Hast du nicht irgendwie Bock, keine Ahnung, einzukiffen, irgendwas zu machen, was irgendwie produktiv ist? Und nein, es war immer das Videogaming. Und vielleicht könnt ihr mir mal einfach ein bisschen im Laufe dieser Folge erklären, was ich nicht verstanden habe oder was ein paar alte Leute da draußen nicht verstanden haben, was aber ihr auf jeden Fall verstanden habt oder was ganz viele andere lieben an dieser Geschichte.
Diese Kombination aus Musik und Gaming, die ist halt einfach, die geht wirklich mittlerweile mindestens 30 Jahre zurück tatsächlich. Also da sind super viele Leute mit aufgewachsen. Es hat seinen Weg in die popkulturelle DNA vieler Menschen gefunden. Also wenn man einfach bei den Soundtracks kurz ansetzt, also die FIFA-Reihe, die FIFA-Spiel-Soundtracks. Also ich habe eine super deutliche Erinnerung daran, FIFA 2000 zu zocken mit dem Robbie fucking Williams-Song It's Only Us im Intro. Weiß nicht, ob den irgendjemand noch kennt, aber das ist einfach so, das ist so in meiner Erinnerung. Es ist instant, du bist sofort wieder irgendwie an diesem Bildschirm und spielst dieses Spiel. Also die Verbindung ist auf jeden Fall da und sehr, sehr lebendig. Ich habe über Gaming und Musik auch mit der Indie-Band The Screenshots aus Köln gesprochen. Die haben diesen Herbst ein neues Album rausgebracht und das Video zu dem Song Die Welt geht noch nicht unter, das haben sie im Videospiel Fortnite gedreht. Die Welt geht noch nicht unter. Also die Screenshots haben früher viel gezockt, Age of Empire, Sims, so die Classics und mittlerweile auch Corona-related, alle irgendwie Gaming-PC technisch sehr gut ausgestattet, zocken alle regelmäßig. Für Kurt Prödel von der Band waren Computerspiele, was so Popkultur und Musik angeht, wahnsinnig wichtig.
Ich würde sagen, dass Computerspiele für mich, was meine Musiksozialisation angeht, maßgeblich prägend waren, sei es FIFA-Soundtracks, sei es Radio und GTA Vice City. Diese ganzen Playlists, die sind ja jetzt auch irgendwie auf Spotify kuratiert und da ist so eine Nostalgie irgendwie drin und ich habe so viele Bands, Genres im Kontext mit Games kennengelernt. Also gerade Tony Hawk's Pro Skater 2 war da die absolute Initialzündung. Da gab es dann diese Tracks und es gab aber nirgendwo so eine Tracklist, die ich finden konnte und ich wollte von einem Track eine CD haben und habe dann immer so versucht rauszuhören, was könnte das sein, habe mich da vertan und dann habe ich irgendwie so eine Exhibit-CD bekommen. Und das war nicht der Punk-Song, den ich hören wollte. Und ich habe bis heute diese Exhibit-CD. Und mittlerweile finde ich das total geil. So habe ich Exhibit auf einmal kennengelernt, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, welcher Song in der Liste jetzt gerade der ist, der da in dem Level spielt.
Tony Hawk Pro Skater 2 ist einfach wirklich ein fucking legendärer Soundtrack. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
Ja, das ist so geil.
Doch, auf jeden Fall.
Ich verbinde mit diesem Soundtrack und diesem Spiel so viele Emotionen. Ich sehe das alles wirklich. Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich an einem N64-Controller so rumdrücken. Und Fun Fact, ich hatte früher so eine kleine Links-Rechts-Schwäche. Und man musste halt bei Tony Hawk's Pro Skater bestimmte Knöpfe drücken, um bestimmte Tricks halt zu machen. Und dann stand halt im Internet auf irgendwelchen Seiten so links, rechts, links, rechts. Und dadurch habe ich meine Links-Rechts-Schwäche überwunden. Weil ich halt mir merken musste, wie ich das drücken soll. Und ey.
Und wenn dann halt noch so Blood Brothers von Papa Roach reinballert. Dann ist einfach so.
Ja, und es gibt auch diesen einen Song bei Tony Hawk. Wenn ich an Tony Hawk denke, ist wirklich wie so ein Affe in meinem Kopf, der auf so Becken Simples schlägt. Aber dann kommt halt der Song, dieser Here I am, going all the time.
Das ist Superman von Goldfinger.
Superman von Goldfinger ist so tief in meiner fucking DNA, in meinem Genom drin. Das ist insane. Also ich habe krasse Erinnerungen daran.
Ich freue mich an der Stelle, weil ich mich nicht so dumm fühle, wie anfangs beschrieben, weil ich tatsächlich auch in meinem Leben genau zwei Spiele gespielt habe und eins davon war Tony Hawk's Pro Skater. Ich weiß gar nicht, ob es 4 war, aber es war auf jeden Fall 2-2 oder 2-3, also ich war saujung und da war TNT von AC/DC der Song. 'Cause I'm TNT. Und das war wirklich, das war richtig geil. Ja. Also da habe ich sogar kurz mal Bock gehabt, mit dem Skateboard über irgendein Geländer zu grinden und habe es auch relativ stabil, würde ich sagen, gemastert. Geil. Während alle anderen irgendwie aber natürlich auf ganz anderen Levels unterwegs waren. Aber das war so neben Moorhuhn zocken mein einziges Gaming-Ding, was ich je hatte, ist das trist.
Aber Tamara, Moorhuhn und Tony Hawk, du hast praktisch die ganze Palette abgedeckt mit den beiden Spielen.
Ja, danach ist echt nicht mehr viel passiert.
Danach kommt auch nicht mehr viel. Also, das ist schon relativ, das sind eigentlich die Basics.
Aber das ist echt nur so der Anfang von dieser Kombination aus Musik und Gaming. Also, eine andere Komponente ist ja dann so Videospielmusik, also quasi das Pendant zu Filmmusik. Also, keine Songs von Bands, die dann irgendwie lizenziert werden und dann in dem Spiel vorkommen, sondern speziell fürs Spiel komponierte Mucke, die oft auch instrumental ist. Also der Soundtrack von Resident Evil zum Beispiel, das ist einfach so ein Ambient-Ding, was du dir wirklich auch zum Einschlafen anhören kannst. Das wird dann auch teilweise von Orchestern performt, Final Fantasy, das ist einfach so moderne Klassik teilweise.
Ja, und ich bin zum Beispiel extrem großer Fan der Halo-Reihe und da gab es dann diesen Halo 2 Soundtrack, wo Nile Rodgers und Steve Vai als Gitarristen halt auf so einem Special-Track drauf,
Gniedel galore.
Da wurde so krank geschreddet. Es war richtig, richtig, richtig geil. aber es waren krasse Musiker zu dieser Zeit schon bei diesen Soundtracks drin. Und jetzt ist es halt immer krasser. Und ey, ganz kurz. Hideo Kojima ist ein legendärer Spielemacher, der früher bei Konami gearbeitet hat. Der ist das Mastermind hinter der Metal Gear Solid-Reihe. Und es gibt so Rumors, dass Woodkid, der, also wie soll man sagen,
ist französischer Pop-Musiker.
Französischer Pop-Musiker macht viel mit klassischer Instrumentation, dass der zusammen mit Hideo Kojima an einem Videospiel-Soundtrack arbeitet, was ich mir saugeil vorstelle, weil Woodkid hat schon mal, jetzt muss ich kurz ausholen, für die Spielereihe Assassin's Creed von EA seinen Song Iron von seinem ersten Album beigesteuert für einen Trailer. And fate. Übertrieben episch und war für Woodkid der Einstieg so praktisch in den großen Mainstream, weil alle diesen Trailer geguckt haben und sich halt gedacht haben, boah, was ist das für ein fetter Soundtrack und krass und ja, sehr lustig. Da war schon so, die waren schon so die ersten Zeichen von auch Gaming kann eine krasse Tür öffnen für Musiker.
Was auch eine logische Kombination ist, Zocken und Musik, ist, dass man selber einfach Musik auflegt, die vielleicht nichts mit dem Spiel zu tun hat. Einfach, weil es da keine gescheite Musik gibt oder so. Oder weil die nervt, keine Ahnung. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich das gemacht habe, als ich Anstoß 2 gezockt habe. Das Fußball-Manager-Spiel. Shoutout an alle, die es noch
geil
kennen. Und dabei habe ich halt einfach Musik gehört, die ich gerne mochte, so, die nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Die Screenshots, die hören auch gerne Musik beim Zocken, haben sie mir erzählt. Und Kurt Prödel sagt, dass ich da durch geschicktes Kombinieren von Musik und bestimmten Spielen ganz coole Effekte erzielen lassen.
Ich glaube zum Beispiel bei Shootern, also sei es Counter-Strike, Valorant beispielsweise, die echt so Reaktionsspiele sind, die eine extrem hohe Aufmerksamkeit einfordern. Da sind wirklich halt elektronische Genres, die auch ohne Text sind und sehr gleichbleibende Tracks haben. Es funktioniert sehr, sehr gut. Also so klassischer, so dreckiger Techno, der eigentlich 8 Minuten irgendwie ein Loop ist, wenn man da so richtig in der Zone ist, einfach total meditativ und lässt dich so richtig eintauchen. Also ich glaube, dass besonders diese Spiele mit, ja, Reaktion, Geschwindigkeit und so gleichbleibende energetische Musik einen gut performen lässt, möglicherweise. Während mir das bei World of Warcraft, wo ich irgendwie durch den Nachtelfenwald renne, viel zu stressig wäre. So, da können ruhig irgendwelche Männer mit Gitarren so ein bisschen weinerlich drunter liegen, während ich da irgendwelche Blüten pflücke. Das ist, glaube ich, wirklich spielgenreabhängig.
Das hat er sehr gut erklärt, finde ich. Seine Bandkollegin Susi Bums, die hat auch ein Beispiel genannt. So Wild-West-Action-Vibes kombiniert sie mit eher ruhiger Musik.
Ich habe jetzt auch seit einer Woche habe ich mir Red Dead Redemption gekauft gehabt Und da hatte ich sehr laut das neue Stella Sommer Album und das hat sehr gut gepasst, weil man in Red Dead Redemption unglaublich viel reitet und unglaublich schöne Landschaft. Und irgendwie ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass ich irgendwie seit einer halben Stunde einfach nur noch reite. Und das war also eigentlich eher durch Zufall unglaublich schön.
Stella Sommer, Musikerin aus Hamburg, hat ja zuletzt ein wirklich super schönes Solo-Album rausgebracht, Northern Dancer. Und jetzt bin ich angefixt. Ich will wissen, wie das klingt, während ich durch die fucking Wüste reite.
The eyes of the singer, the eyes of the singer.
Ihr müsst euch leider jetzt kurz von mir nerdy shit anhören. Also brace yourself.
Sehr gerne.
Also, zu dem Statement von Kurt Prödel muss ich sagen, ich würde es genau umdrehen, was er gesagt hat. Weil wenn du so Spiele hast wie Counter-Strike, Valorant, andere Spiele, wo du dich also krass konzentrieren musst, da ist jeder Sound entscheidend. Ich würde da auf gar keinen Fall Musik laufen lassen, weil wenn du nicht hörst, dass jemand hinter dir geht, der eventuell ein Feind ist, dann hörst du ihn ja nicht, dann schießt er dich von hinten ab. Also ganz simpel. Würde ich krass umdrehen. und World of Warcraft kriegst du ja visuell so viel zugespielt, da kannst du von mir aus Musik laufen lassen, die du willst. Bei Susi Bums muss ich sagen, ich verstehe den Ansatz mehr, aber Red Dead Redemption hat so einen schönen Soundtrack, dass ich fast schade finde, da was anderes drüber laufen zu lassen. Aber jeder soll das individuell machen, wie er will, aber ich hätte da andere Ansätze. Tamara, hey, bist du noch da?
Hey, ich habe mir hier gerade mal ein schönes TV Now gerade durchgelesen, was heute im Fernsehen läuft.
Ja, schön. Ja, aber was denkst du dir denn bei dem Ganzen? Ich meine, du hast ja nicht so viel Bezug dazu, aber gibt es da irgendwelche Gedanken, die da durch den Kopf schießen?
Wenn ich ehrlich bin, gibt es schon dieses Gefühl von Fuck, warum hast du dir das denn eigentlich nie so genau angeguckt? Also es gibt schon dieses Gefühl und das habe ich, glaube ich, grundsätzlich alles, was mir nicht liegt und das ist auch ein kleines Outing, das mache ich nicht so gerne und ich habe nicht diesen Ehrgeiz wie andere zu mastern und dann zu sagen, guck mal, jetzt kann ich das auch, sondern es geht mir eher auf den Sack und ich glaube, das Problem bei Gaming ist bei mir halt auch dieses, es gibt so eine Hürde, dass ich das überwinden müsste, dass ich so ein natürliches, also deine Links-Rechts-Schwäche ist ein Scheiß gegen meine Koordinationsprobleme, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ich habe so ein motorisches Ungefühl. Ich bin der Körperklaus der Herzen. Ich weiß einfach nichts mit Gaming-Konsolen anzufangen und deswegen gibt's jetzt gerade wieder dieses Gefühl, wenn World of Warcraft beschrieben wird, was ich immer als absolutes Daddel-Trottel-Spiel abgestempelt hatte, weil ich echt nur Leute kannte während des Studiums.
Nur weil Bushido das gespielt hat.
Ja, zum Beispiel, aber auch weil ich Leute kannte während des Studiums, die nicht aus ihrer Wohnung rausgekommen sind, an Tagen, wo man so gesagt hat, wir gehen raus, wir machen was, weil sie irgendwie noch was zu Ende spielen mussten bei World of Warcraft, wo ich so dachte, ist das dein Ernst?
Ja, klar,
es scheint doch die Sonne.
Nee, weil das Schwert oder die Axt gibt's halt nur an dem Tag und du musst es halt holen. Die Sonne scheint auch nächstes Jahr. Was ist los mit euch? Ich mache ja auch ein bisschen Spaß. Ich verstehe deinen Punkt total, Tamara. Es klingt so ein bisschen so, auch Matthias, du hast gerade gesagt, du fühlst es, als hättet ihr Angst vor eurer eigenen Unfähigkeit, die Geschicklichkeit zu koordinieren. Ich meine, also ich glaube, Spiele sind nicht mehr so. Also es gibt natürlich hochkomplexe Spiele, aber es gibt auch ganz viele Spiele, die sehr langsam sind, die vor allem auf Storytelling gehen. Also die traue ich. Ich meine, es gibt 6-jährige Kinder, die spielen die ja schon auf höchstem Niveau. Dann kriegt ihr das ja auch hin.
Ja. Vielleicht sollten wir uns nach dieser Folge einfach mal ein Date zum Daddeln organisieren, wo man mich mal ranführt an diese Welt.
Aber ich glaube, da bin ich falsch dafür, Tamara, weil ich habe so einen hohen Anspruch daran, dass ich wahrscheinlich so ungeduldig bin, dass ich sehe dich schon irgendeinen Ego-Shooter spielen und du schaust die ganze Zeit an die Decke und läufst gegen die Wand und dann werde ich richtig ungemütlich.
Okay.
Vielleicht tastet ihr euch beide erst, du und Matthias, ihr tastet euch ran und irgendwann, wenn ihr fürs nächste Level, dann bin ich euer Meister Splinter.
Dann scheißen wir auf dich. Ohne Witz. Matthias, das ist das Ziel. Wir werden jetzt so krass trainieren, dass wir Friedel wirklich zerstören.
Ja,
ohne Witz.
Ob das noch klappt, Leute. Ich weiß
das
nicht.
Weiß ich auch nicht, ob ich die Zeit habe. Aber meine Seitentür in die Gaming-Welt ist echt tatsächlich so die Überschneidung mit Musik einfach. Ich habe da jetzt irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen drüber gelesen und so ein paar Sachen reingehört und mir angeschaut. Das ist einfach so ein krasser, riesiger Themenkomplex. Also wir haben ja noch gar nicht so über diesen Chiptune Nintendo Core Kosmos irgendwie gesprochen. Also Chiptune, das ist halt die Musik, die gemacht wird mit diesen Synthesizer-Sounds aus Game-Konsolen, wie zum Beispiel dem Game Boy, irgendwie Atari, Nintendo 64. Die hat diesen 8-Bit Roboter-Vibe. Ich finde immer, das klingt so, wie so richtig grobe Pixel aussehen. Das ist nicht
Gago.
Genau, musikalisch nicht so ganz meins, aber die Szene dahinter ist ja riesig. Und auch historisch mittlerweile. Es kam ja irgendwie in den 80er Jahren hoch, hatte dann in den Nullerjahren so ein kleines semi-ironisches Revival gehabt. Also das ist, da kann man super viel Zeit mit verbringen, wenn man sich dafür interessiert. Fühlt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu weit.
Aber wenn ich auch dazu was sagen darf, das ist zum Beispiel Musik, die ich jetzt nicht so krass fühle.
Nee, genau.
Also ich, da geht's, das ist mir dann eine Stufe
unter,
too much.
Aber so unter popkulturellen Aspekten, das ist halt einfach mega interesting. Ich will mir das auch nicht anhören. So genauso wenig, wie ich mir irgendwie Field Recordings irgendwie die ganze Zeit geben muss. Aber ich finde es spannend, dass es das gibt so. Das ist natürlich beides.
Und
so,
es hat auch seine Daseinsberechtigung.
Das stimmt. Also, das ist beides, also das ist jetzt ein nischiges Beispiel für so eine Überschneidung von Musik und Gaming. Was am krassesten momentan in den Schlagzeilen ist, sind halt diese In-Game-Konzerte wegen Aktionen wie Travis Scott und Lil Nas X. Can't nobody tell me nothing.
Und ich will jetzt mal hören, wie dieses Travis Scott-Konzert, das ist der Elefant im Raum, würde ich jetzt mal ehrlich behaupten. Wie habt ihr beide das wahrgenommen? Tamara, wie war das für dich? Hast du das überhaupt gesehen schon mal?
Ja, natürlich. Also ich habe, solche Sachen ziehe ich mir auf jeden Fall rein, weil es mich natürlich aus popkultureller Hinsicht dann schon interessiert. Und ich muss sagen, ich war mega skeptisch. Ich habe mir überhaupt nichts drunter vorstellen können und fand es dann visuell schon ziemlich beeindruckend, weil ich die Bildgewalt und dass man halt einfach eigentlich ein Musikvideo gestaltet hat in irgendeiner Form, das aber einfach Next Level animiert war und so, das fand ich schon alles visuell mega spannend, aber ich musste einfach wieder feststellen, dass mir ein Konzert, bei dem ich die Performance der echten Person nicht sehen kann, nicht so viel gibt, wie jetzt einem Konsument oder einer Konsumentin von Videospielen, die an diese Optik und an diese Ebene irgendwie schon länger gewohnt sind, weil das einfach für mich irgendwie doch schwer war, das zusammenzubringen. Ich kann nachher nochmal sagen, was ich cooler fand, weil bei Fortnite gab es dann tatsächlich noch eine zweite Person, die ein Konzert veröffentlichen durfte dort, nämlich Anderson Park, und da ging es mir ganz anders. Wie war es denn für dich, Matthias?
Ja, ich habe es mitbekommen, habe mir das dann auch angeschaut. Also das war dieses Astronomical Event, wo Travis Scott an zwei Tagen, ich glaube insgesamt 5 Shows irgendwie in dieser Fortnite-Welt performt hat. Also man musste natürlich Fortnite installiert haben, konnte dann davor im Spiel schon Outfits und so Kram freispielen. Das Event selbst fand dann auf dieser Fortnite-Insel statt, wo dann eben, wie Tamara schon gesagt hat, so eine ziemlich trippige Show aufgefahren wurde mit diesen Nordlichtern und den Achterbahnen, die in Flammen irgendwie aufgehen. Die SpielerInnen konnten sich, so wie ich das verstanden habe, bewegen in dieser Show. Man konnte aber nicht aufeinander schießen und halt so Dance-Moves machen, wie man das, glaube ich, normalerweise
macht. Man konnte extra customized Travis Scott Dance-Moves machen.
Ah, genau, mit diesem Mikroständer über den Kopf.
Ja.
Genau, das hab ich wiedererkannt. Und die so dann halt dann den einen neuen Song performt, The Scots. Let's go! We see the hype outside, right from the house, took it straight from outside, straight to the couch, we put the mic outside, edit shit out, you letting the scouts outside, we running the scouts. Ich habe dann so eine Rolling Stone Review zu dem Konzert gelesen, die ziemlich vernichtend war.
Von
so einem, ja, der Typ, der ist einfach... wollte das nicht checken oder wollte auch so ein bisschen die Leute triggern, wurde in den Kommis auch ganz schön geroastet
dafür. Okay, also meine 2 Cents dazu. Tamara, kurz zu diesem Anderson Park Konzert. Das ist ja lustig, weil da wurde halt, also ich meine, das ist ja wie, da wurde ja wie ein virtueller Bildschirm aufgestellt im Spiel und ein echtes Konzert übertragen.
Das ist der Unterschied. Deswegen meinte ich vorhin, dass mir das besser gefallen hat, aus dem Grund, den ich genannt habe, dass ich eben diese das nicht im Kopf zusammenkrieg. Also
voll, das
komplett
ist halt
animiert.
Da siehst du halt die echten menschlichen Emotionen und deswegen kannst du das irgendwie mehr fühlen im Gegensatz zu diesem Travis Scott-Ding.
Aber Tamara, sorry, hast du das? Ich habe mir das nämlich danach nur so im YouTube-Recap angeschaut. Wie hast du das Travis Scott-Ding angeschaut?
Auch nur im Recap, weil ich tatsächlich keinen Fortnite-Account habe und auch jetzt nicht zu der Gelegenheit mich bemüßigt gefühlt hatte, einen anzulegen. Ne?
Also ich habe mir den auch im Recap, beziehungsweise ihn mir im Livestream angeschaut. Ich habe bei jemandem zugeschaut, der zugeschaut hat. Ich weiß, Streaming ist jetzt nochmal, das mache ich jetzt nicht auf, weil ich oute mich auch persönlich als überhaupt kein Fortnite-Fan. Aber ich fand dieses Event mega geil. Ich find's auch geiler, No Front Tamara, als die Anderson Park Umsetzung, weil irgendwie fand ich das halt kreativer, als einfach nur einen virtuellen Bildschirm aufzustellen. Und ich fand's, also ich muss ehrlich sagen, ich bin Fortnite gegenüber sehr skeptisch, aber fuck man, mich hat dieses Event krass beeindruckt.
Ey, ich glaube, wenn du das davor regelmäßig gespielt hast und dann bewegst du dich in dieser Welt, die du ja kennst, und dann bewegt sich halt so Travis fucking Scott, so der größte Rapper der Welt. Ich kann mir schon vorstellen, was das ausmacht, aber ich bin auch so ein bisschen bei Tamara, so wo ist dann die Performance? So, das wird dann als Konzert so irgendwie vermarktet.
Es ist
dann
laufen
aber nur vier Studioversionen von Songs, die ich schon kenne. So.
True.
Ich glaube, das ist das Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel den Vergleich wieder ziehe, bei Anderson .Paak, natürlich war es nicht voll animiert, sondern er war einfach reingestellt worden als live performender Künstler mit einer echten Band, mit seinen Free Nationals. Aber da hat mich halt am Ende die Performance, die er stimmlich dargelegt hat, sodass, was man einfach irgendwie von ihm unterhalten wurde mit einem richtigen Konzert, das,
ja,
was mir eigentlich fehlt,
so, ja,
genau, das hat mir halt so krass gefehlt, auch bei diesem Travis Scott-Ding, weil ich mir einfach dann dachte, im Endeffekt hat er ja nichts anderes gemacht, als ganz viele andere vor und nach ihm schon gemacht haben. Er hat Gorilla-Style einfach ein Video rausgebracht, so habe ich es empfunden, das
weil
einfach voll animiert
weil
war.
Weil du es als Video geschaut hast tatsächlich. Also ich glaube, wenn man im Spiel drin war, dann ist das
also
nochmal was
anderes. Also ich
wollte
gerade sagen, im Spiel ist es schon nochmal was anderes, und ich finde, ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, das miteinander so zu vergleichen. Ich finde, es sind halt so unterschiedliche Sachen. Das andere ist halt wirklich einfach ein Konzert von Anderson .Paak und Free Nationals, cool. Und das andere, klar, da hat Travis Scott nicht viel dazu beigetragen, außer seine Rechte an die weitergegeben und sein Gesicht hergehalten. Aber hier gehen die Kudos ganz klar an die KünstlerInnen bei, die halt bei Fortnite arbeiten, bei, ich glaube, Epic Games. Also das ist halt, wie ich finde, ich betrachte diese Travis Scott-Performance wie ein Musikvideo, wo auch eine Studioversion läuft, aber irgendjemand eine neue Ebene schafft, die echt mega beeindruckend ist, die krank gut auf Travis Scott gepasst hat, die revolutionär war, nie da gewesen. Oh, ich muss ehrlich sagen,
jeden Fall. Und ich muss da direkt noch einwerfen, bei wem ich das in Deutschland auch spannend finde, auch wenn das einen anderen Background hat, aber irgendwie können wir diese Folge, glaube ich, auch nicht machen, ohne zumindest einmal einen kurzen Bezug zu nehmen, sind ja Young Kaffer und Küçük Efendi, die ja auch, also da geht es um was anderes, aber das zeigt mir nur einfach, wenn du in einer Generation aufgewachsen bist oder eine Person bist, die sich mit diesem ganzen Videogaming wirklich identifiziert, dann hast du wahrscheinlich auch überhaupt kein Problem damit, dass es jetzt zwei Künstler in Deutschland gibt, die man noch nie im echten Leben gesehen hat, weil sie sich als Charaktere in einer animierten Fassung erschaffen haben. Und da habe ich zum ersten Mal halt auch bemerkt, so, okay, ich bin einfach wahrscheinlich krank hängen geblieben und habe einfach nicht verstanden, was heutzutage einfach alles machbar ist und wie cool das ist, dass es Leute gibt, die sich quasi nicht zeigen wollen, aber auch eine Akzeptanz dafür finden, die es bei mir zum Beispiel nicht so sehr gibt, wie vielleicht bei jemandem, der halb so alt ist und einfach sagt, ey, lit as fuck, dass ich die zwei noch nie gesehen habe, aber weiß, die haben so ihre eigene visuelle Welt erschaffen, die eher an Videospiele als an das echte Leben erinnert, und in dieser visuellen Welt können die auch machen, was sie wollen.
Ey, und pass
das
auf, so, wenn die mit Virtual Reality dann irgendwie um die Ecke kommen, dann kannst du die, dann performen die halt als Avatare in diese Virtual Reality, und das ist dann auch nochmal ein eigenes Konzerterlebnis.
Voll.
Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, ich finde nicht, dass das eine das andere ersetzt. Ich glaube auch nie, dass das von keiner Person die Intention ist. Ich finde das halt einfach nur so, das ist halt gimmicky, das ist der verlängerte Arm von etwas anderem. Also ich finde es schwierig, das so als Konzertersatz zu betrachten, und so gerade auch während Corona, in dieser Zeit, ist es doch irgendwie so schön, dass sich da Leute so viel Mühe geben und da was auf die Beine stellen, was man halt auch von zu Hause genießen kann.
Es war ja auch übelst erfolgreich. Also das Travis Scott-Ding, das haben sich ja mehr als 27 Millionen Menschen angeschaut. Jetzt Lil Nas X hat irgendwie nachgelegt. Der hat dann irgendwie auch so ein Event in Roblox performt. Das ist eine andere Gaming-Plattform, wo auch sehr aufwendiges Design aufgefahren wurde, was man wahrscheinlich auch mehr appreciaten konnte, wenn man sich da irgendwie auskennt, und der hat jetzt dann irgendwie mehr als 33 Millionen Leute damit erreicht. Also das funktioniert irgendwie, und das hat bei beiden, glaube ich, deswegen so gut funktioniert, also bei Lil Nas X und Travis Scott, weil man beiden total abkauft, und das ist das, was ihr auch schon gesagt habt, dass die sich beide gerne in diesen Welten bewegen und auskennen. Das ist ein total wichtiger Faktor bei dieser Kombi aus Musik und Gaming, dass das in sich schlüssig ist und sich rund anfühlt. Das findet auch Melanie Fritsch von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Also was gut funktioniert, funktioniert, ist, wenn man sozusagen eine ordentliche, passgenaue Welt drauf zuschneidert. Ne? Also Guitar Hero hat ja auch nur deshalb so gut funktioniert, weil sozusagen die Fantasie, die dieses Spiel verkauft hat, nämlich Rockstar zu sein. Ne? Also es hieß ja auch, dieser Werbeslogan war ja auch Unleash Your Inner Rockstar, weil es einfach immer funktioniert hat, egal wie man dieses Spiel gespielt hat. Ne? Und das war einfach so, dass das Geniale an Guitar Hero, an dem Design dieses Spiels, dass es eben auf egal wie man es gespielt hat und in allen Spielmodi hat es eben diese Fantasie verkauft. Und ja, das ist halt die Frage sozusagen, wenn man jetzt irgendwas zusammenbringt, was so gar nicht miteinander funktioniert oder erstmal auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst, dann muss man sich halt was ausdenken, wie man es dann passend macht in irgendeiner Weise.
Und bei Travis Scott und Lil Nas X hat es halt einfach zusammengepasst wie der sprichwörtliche Arsch auf Eimer. Und da können dann, weiß nicht, dann ist dann so ein bisschen die Kreativität gefragt bei anderen Acts, die da vielleicht irgendwie nachlegen möchten.
Ich glaube, was auch hier ganz wichtig ist, die Gaming-Szene ist eine extrem kritische. Teilweise auch so kritisch und fies, dass es extrem unangenehm wird. Aber die Gaming-Szene weiß sofort, ob sich etwas authentisch und echt anfühlt und wann nicht. Und man muss sagen, in dem Fall jetzt von Travis Scott und Lil Nas X, haben sich Leute hingehockt, die haben Ahnung und haben was auf die Beine gestellt, was sehr authentisch ist. Und ich finde, Melanie Fritsch hat es gerade hat den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen. Zum Beispiel bei dem Game Guitar Hero, wo ich kostbare pubertäre Zeit meines Lebens dran verloren habe.
Guitar Hero, an der Plastikgitarre.
Ja, Guitar Hero und Halo sind der Grund, wieso ich meinen ersten Kuss mit 17 hatte, auf jeden Fall, weil ich so krank gesuchtet habe. Aber Guitar Hero ist, also wirklich Guitar Hero, ich bin in den Gitarrenladen in München gefahren, nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe, mit kaputten Daumen, weil ich so krass reingehauen habe. Und ich wollte mir eine Gitarre kaufen. Ich hatte da so ein bisschen Schlagzeug gespielt und ich war eigentlich kurz davor, alles über den Haufen zu werfen und Gitarre zu kaufen. Und ich finde, wenn das junge Menschen dazu inspiriert, Musik zu machen, ey, voll geil.
Ja, voll. Also das ist zum Beispiel auch das erste Mal, dass ich jetzt so voll zustimmend nicke.
Gott sei Dank.
Das ist das erste Mal, dass ich heute zustimmend nicke. Nein, aber das verstehe ich. Und das ist auch eine coole Idee, die einfach irgendwie was zusammenbringt, was dann am Ende halt auch noch in der analogen Welt eine Weiterführung oder eine Verlängerung findet. Und ich bin halt da einfach, ich glaube einfach wirklich ein großer Fan von, es ist voll geil, online irgendwie sich Welten zu erschaffen und da auch Sachen irgendwie auszuprobieren, die in der echten Welt einfach durch Machbarkeit limitiert ist. Aber wenn das dann halt doch nochmal irgendwie einen Ticken weiterführt, nämlich dass du dir eine Gitarre holst und wirklich anfängst, richtig Musik zu machen, dann freut mich das als alte Frau natürlich noch mehr.
Als alte Frau,
Tamara,
ja.
Hört einfach noch handgemachte Musik. Ne?
Ich mag das einfach nicht, wenn sich das so künstlich anhört.
Und dieses Autotune, was soll das überhaupt? Ich hatte noch eine persönliche Anekdote von so Ingame-Konzerten, wo ich irgendwie versucht habe, daran teilzunehmen. Das war bei Block by Block West, April 2020. Das war so ein Ingame-Musikfestival bei Minecraft. So dieses Spiel, wo man so, ne?
Ja,
so
geiles Spiel,
Würfel,
auch geiles Spiel, ja.
Würfel rumschiebt.
Ist so.
Hab ich okay beschrieben,
einfach
oder?
Quadratische Formen, die du von links nach rechts, von oben nach unten schiebst. Absolut fantastisches Spiel.
Genau, ich hab's mir runtergeladen, ich habe mich dann bei Discord angemeldet, dieser Gaming-Community-Plattform, so ein Forum.
Minecraft, was? Das hast du alles?
Ja, ja, ich hab's
erzählt
für dieses Festival. Und zwar, weil ich gesehen habe, dass da die Idols performen sollten. Die Post-Punk-Band aus Bristol, die ich auch ein paar Mal in Real Life live gesehen habe. Und da habe ich gedacht, okay, die machen bei diesem Minecraft-Ding mit, will ich mir mal anschauen. Und hab dann bei Discord abgehangen, hab dann so die Diskussion irgendwie verfolgt. Ich fand, das war ein cooler Vibe. Hatte schon noch ein bisschen was damit zu tun, dass so der erste Lockdown war, halt im April.
Und hat sich besonders angefühlt.
Ganz genau. Und ich hatte einfach Bock, mir das anzuschauen, vielleicht ein bisschen neue Musik zu entdecken, weil man da angeblich irgendwie auch so verschiedene Bühnen auschecken konnte. Kam dann halt nicht dazu. Um 9 Uhr abends hätte die erste Band spielen sollen, aber so gegen 22.30 Uhr kam dann die finale Ansage, so Block by Block West wird auf Mai verschoben, weil die Server das nicht gepackt haben. Weil
nein.
So viele Leute sich angemeldet haben.
Nein!
Das war echt.
Nein!
Kack!
Oh nein!
Wie viele relaten kann. Das ist so nicht normal.
Oh, Spiel Server.
Du bist so richtig, das fühlst du, ne?
Ja,
das
fühlst du. Vor allem, ey, ich höre die Geschichte zum ersten Mal von Matthias. Wir kennen uns ja auch ein bisschen, wir sind Kollegen. Ich wusste das alles nicht. Dann gibst du dir die Mühe, lädst dir Minecraft runter, machst dir einen Discord-Account. Also für alle, die es nicht wissen, Discord ist wie Skype für Gamer. Ja, das ist, ich weiß nicht, aber es gibt auch nicht nur
für Gamer. Ich wollte nicht outen.
Gibt's auch nicht
aber
nur
natürlich habe ich keine Ahnung, was es ist.
Also ich will jetzt keine Werbung für Discord machen, aber es ist eine Seite, die funktioniert besser als Skype. Und dass du das alles gemacht hast und das hat dieses Konzert nicht stattgefunden, bricht mir mein Herz.
Ja, ich hätte schon Bock drauf gehabt, aber das war dann, hat dann vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen des Ganzen aufgezeigt, so, weil die vielleicht nicht darauf vorbereitet waren, dass sich halt auf der ganzen Welt so Leute irgendwo einloggen und dann macht halt die Technik irgendwann nicht mehr mit.
Das ist übrigens, als wenn man ganz kurz noch, Tamara, wenn man extrem oft Videospiele spielt, ist der größte Feind nicht der Mensch, sondern der Server. Wenn der nicht läuft und du nicht spielen kannst, dann ist scheiße. Sorry, Tamara, ich bin hier megamäßig reingegrätscht.
Ja, aber das ist völlig fein, weil im Endeffekt hast du nur noch mal das Fass aufgemacht, das ich jetzt quasi selber aufgemacht hätte. Nämlich, was sind denn hier überhaupt mal die Nachteile oder die vielleicht auch schwierigen Seiten, ja, über dieses illustre Thema Gaming?
Da könnt ihr jetzt drüber reden.
Bei dem du hier so abnerdest.
Du willst
und
also ein
so
Streitgespräch provozieren oder wie?
Ich möchte mich jetzt richtig streiten. Okay. Ja.
Ich finde das einen total wichtigen Unterpunkt dieses Themas, weil ich mich das nämlich natürlich auch gefragt habe. So, das macht irgendwie, wenn es klappt, macht Spaß. So, diese Interaktion von Gaming und Musik, das funktioniert aber nicht bei allen und ist auch nicht für alle MusikerInnen und Musiker und Bands geeignet. Kurt Prödel von The Screenshots, der sagt, Indie-Bands wie seine eigene, die sollten bei dieser ganzen Sache vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
Ich wüsste jetzt nicht, warum man das als Band ehrlich gesagt machen sollte. Also ich finde, das ist so, die Leute sind viel zu Hause, man guckt, was man jetzt alternativ machen kann. Und jetzt auf einmal kommen dann irgendwelche Indie-Bands, die sich wahrscheinlich indirekt vor 2 Jahren über Gaming noch lustig gemacht haben und haben jetzt die erste große Idee. Oh, jetzt müssen wir auch streamen, das ist jetzt das Ding. Ist eine sehr große Gefahr, dass man da so ein boomerhafter Tourist in einer Welt wird, wo man eigentlich nie wirklich Teil von war, weil man sich erst jetzt dazu bekennt an dem Punkt, wo es keine Alternative eigentlich gibt. Das finde ich halt vom Move schwach. Ich finde, man kann respektieren, was da bei den echten Streamern abgeht, weil die diesen Grind seit Jahren fahren. Man kann da auch mal touristenmäßig so mitmachen, aber das können die schon besser als wir.
Da hat er, glaube ich, was angesprochen, was du, Friedel, auch schon gesagt hast, nämlich, dass es irgendwie, man merkt, wenn das inorganisch ist, wenn das Bands machen oder versuchen, sich wie mit dieser Game-Kultur in Anführungszeichen zu schmücken, die damit eigentlich nicht viel am Hut haben.
Ich würde sein Statement zu 100% unterschreiben. Ich finde es sehr schlau, was er gesagt hat. Ein Beispiel, was irgendwie so ein bisschen jetzt in meiner Bubble rumgegeistert ist, ich weiß nicht, ich höre ab und zu den Podcast Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und Olli Schulz teast schon seit vielen Monaten an, dass er jetzt demnächst das Streamen anfangen möchte. Und ich sehe das katastrophal scheitern. Weil erst kommen dann natürlich alle Fans hin, die denken sich irgendwann, wieso schaue ich jetzt eigentlich dem beim Streamen zu? Ich glaube, das ist schon befremdlich, weil bei Tamaras Reaktion hat man gemerkt, ich glaube, Tamara, wie findest denn du Streamen? Schwierig,
es
oder?
Es ist gemein.
Verstehst du es?
Ich brauch's gar nicht in meinem Leben, aber ich habe tatsächlich Kumpels, die Musik machen auf Twitch. Also die halt diese Symbiose eigentlich perfekt für sich genutzt haben, indem sie Beats bauen vor Leuten in einem Stream und dann mit denen aber gleichzeitig auch YouTube-Videos gucken und sich beömmeln. Und ich habe das jetzt neulich das allererste Mal in meinem Leben live mitbekommen. Und ich muss zugeben, da waren ein paar Highlights dabei, wo ich selber mich erwischt habe, wie ich es fast schon geil fand.
Also musikalische Real-Life-Momente quasi.
Voll.
Genau, aber deswegen fand ich es auch okay, weil die haben ja auch was gemacht, was am Ende wieder irgendwie produktiv für mich erschien in diesem Wertesystem aus, jeder muss einen produktiven Wert haben, ne, ganz klar, der Kapitalismus hat mich auf jeden Fall geowned, aber ich habe da was gelernt und ich habe ein Video gesehen, wie ein Typ Furzgeräusche macht und dabei einen kompletten Song interpretiert.
Ja, geil.
Also
Win-win-Situation, ja. Voller Erfolg.
Das hat mich krass glücklich.
Aber
da habe ich so krass glücklich gemacht.
Zu meinem Punkt zurückzukommen, ich glaube, sobald da die Ersten irgendwie ausgestiegen sind, bei Olli Schulz jetzt als Beispiel, und halt irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, die ganze Zeit vom Bildschirm zu hängen, dann hocken da halt die Leute, die schon seit Jahren streamen. Und ich glaube, die merken halt, dass Olli Schulz da halt jetzt die letzten Monate darüber eher so gelacht hat und sich da auch mit einem großen Streamer, nämlich Montana Black, angelegt hat. Ein ganz schwieriger Charakter, keine Frage, aber das ist einfach... Da komme ich dann zurück zu dem Satz von Kurt Brödel, so sich so boomermäßig, also so ein Boomer-Tourist in dieser Welt sein, ist, glaube ich, einfach blöd und schwierig.
Ja, es ist, wenn es nicht was ist, was einen als Musikerin bewegt, dann muss man es vielleicht auch nicht machen, wenn man nicht gerade irgendwie am Existenzrand steht und irgendwie Kohle braucht. Deswegen sollte man sich das irgendwie schon gut überlegen. Also ein anderer Faktor, den ich mir überlegt habe, weil ich mir dann überlegt habe, so im Zuge der Recherche, oh, vielleicht steige ich auch ins Game ein und habe dann so geschaut und habe gesehen, dass ich da ganz schön was investieren müsste, so kohletechnisch. Geld ist ein prohibitiver Faktor. Das findet auch Games-Forscherin Melanie Fritsch von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.
Das ist definitiv ein Problem, das sehe ich schon auch so. Ne? Also es kann sich halt nicht jeder irgendwie eine Konsole für, weiß ich nicht, 300-500 Euro hinstellen und davon vielleicht auch noch mehrere und dann noch einen Gaming-Rechner für, weiß ich nicht, kriegt man ja für 1.000 Euro oder so, aber ist halt, ja, ne, ist halt relativ, was halt viel Geld für jemanden ist. Also das ist definitiv ein Problem, dass eben die notwendige Technik zur Verfügung stehen muss, um eben partizipieren zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Möglichkeiten, gut, die sind jetzt durch Corona auch nicht vorhanden, aber prinzipiell gibt es ja mittlerweile auch Game Labs in Bibliotheken und dergleichen, wo man theoretisch dann auch Zugang haben kann, zumindest zu bestimmten Spielen.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass man eigentlich unter normalen Umständen in die Bibliothek gehen kann und da die Hardware da nutzen kann, um Computer zu spielen.
Aber ich finde, was Frau Fritsch da gesagt hat, auch extrem richtig, dass das halt einfach eine weitere gigantische Hürde darstellt.
Ja.
Und ich finde irgendwie, Musik ist auf jeden Fall was irgendwie nicht umsonst die ganze Zeit verfügbar sein soll, weil die KünstlerInnen müssen auch von was leben. Aber irgendwie, wenn das noch exklusiver wird für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich nur halt die Menschen, die sich halt irgendwie Konsolen oder Computer leisten können, das wäre schon einfach nicht geil. Und ich fände es auch schade, wenn das irgendwie nur dadurch verfügbar sein sollte. So ein Travis Scott-Konzert, Maya, das kannst du dir immerhin jetzt gerade noch nachträglich noch anschauen. Aber wenn es dann irgendwie zu exklusiveren Inhalten geht, fände ich das schwierig.
Ja, ich glaube, das ist auch unter anderem, also ich erinnere mich gerade nochmal irgendwie an warum ich irgendwie damals auch nicht angefangen habe zu zocken. Und ich glaube, in der Zeit, als meine Freunde sich irgendwie Konsolen gekauft haben, war wirklich die Zeit, auch wenn das sehr privat ist, wo wir die wenigste Kohle hatten. An der Stelle schaut und meine Eltern, dass sie trotzdem immer das Gefühl gegeben haben, dass wir eigentlich so sind wie alle, aber tatsächlich wäre das niemals drin gewesen. Also das wäre eine Investition gewesen, auch noch zu Vormarktzeiten irgendwie 2001, das hätten wir uns nicht leisten können. Und ich glaube, wenn du dann halt nicht das krasse, also Desinteresse hast, so wie ich, dass es dir wirklich egal ist, dass dir da nichts fehlt, weil du nicht das Gefühl hast, ey, ich bin bei Freunden und die zocken immer und ich find's voll traurig, dass ich das nicht machen kann, dann ist das ja auch irgendwie wieder ein Faktor, der dich irgendwie unterscheidet von anderen, die halt diesen Zugang haben. Und aber ganz ehrlich, dieses Fass aufzumachen, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, aber am Ende auch ein Randaspekt wahrscheinlich. Ja. Ich denke, am Ende gibt es wahrscheinlich auch 1000 Möglichkeiten, im Zusammenschluss mit anderen Leuten irgendwie sich das zu leisten oder zumindest ab und zu bei irgendwem daddeln zu können, durch Corona bedingt natürlich aktuell schwieriger als vorher.
Da geht es ja schon los. Also es wird, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass wir ständig irgendwie zu anderen Leuten nach Hause gehen können, natürlich kann man dann irgendwie, das habe ich ja früher auch nicht anders gemacht, als weil wir keine Konsole haben durften. Aber wenn das jetzt wegfällt, wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Und dann guckst du irgendwie, du weißt, dass alle deine Freunde online spielen und du selber hast keine Konsole, dann ist das für mich kein Randfaktor, sondern total potenziell, das kann dazu führen, dass du total isoliert dich fühlst. Und also finde ich, für mich ist kein Randfaktor.
Ich stehe da bei euch, ich stehe in der Mitte zwischen euch, weil Tamara, ich sehe das auch noch akut als kein Problem, aber das Ding ist, wenn es noch kein Problem da ist, kann es immer noch eins werden. Also wir sehen ja gerade die Anfänge dieser ganzen Sache. Das ist ja, steckt ja in den absoluten Baby, nicht mal Kinder, sondern in den Babyschuhen. Es wird interessant zu sehen, wohin das noch führt. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, was mit Corona passiert. Wir müssen alle viel zu Hause bleiben. Diese ganze Home-Entertainment-Musikbranche muss sich eh neu erfinden, definieren. Mal gucken, ob das da vielleicht nicht sogar größer wird. Wer weiß.
Klar, und zu einem gewissen Ausmaß wird es einfach so sein, dass die Leute, die sich das leisten können, sich halt die krassen Systeme nach Hause bestellen. So. Und das kann sich nicht jeder leisten. Das ist ein Fakt und dadurch wird es dann auch vielleicht irgendwie dazu kommen, dass manche Menschen von so Entertainment- und popkulturell wichtigen Events ausgeschlossen werden.
Ja, das wäre scheiße.
Fänd ich total uncool, wenn das unter den Tisch fällt. So. Das muss man irgendwie bedenken. Das finde ich, sollten auch Bands bedenken, wenn sie solche Auktionen aufziehen. Wie kann man damit die Menschen erreichen, die man erreichen möchte? Wie kann man möglichst viele Menschen mitnehmen, ohne dass die sich jetzt irgendwie eine fucking VR-Brille kaufen müssen, um dein Konzert zu sehen?
Ja.
Sehr wahr.
Ein Faktor, über den ich auch nachgedacht habe, ist so ein bisschen, sind so die etwas undurchsichtigen, nennen wir sie turbokapitalistischen Zusammenhänge. Also Twitch zum Beispiel, halt diese Streaming-Plattform, die halt super krass viel genutzt wird, die gehört Amazon. Und das ist schon ein Faktor, wo viele Menschen, glaube ich, drüber nachdenken, ob sie gerade in Zeiten, wo kulturschaffende Menschen mega strugglen, ob man dann sein Geld Sony und Epic Games und diesen ganzen Firmen irgendwie in den Rachen werfen will, indem man Spiele kauft und diese Plattformen nutzt. Also finde ich es auch irgendwie ein Faktor.
Ist sehr wichtig. Ich bin schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren auf Twitch und bin auch großer Fan der Plattform, weil ich, wie gesagt, als videospielbegeisterter Mensch da halt einfach Leuten zuschauen kann, die das auf allerhöchstem Level irgendwie machen. Ich vergleiche das gerne damit, dass ich einfach wie, wenn ich ein Fußballspiel vom FC Bayern gucke. Ich bin FC Bayern-Fan, FYI. Zum Pfui. Egal, darüber reden wir jetzt nicht. Aber es ist halt Leuten auf absolutem Top-Niveau bei einer Sache zuzuschauen. Und seitdem Amazon aber Twitch gekauft hat, hört man auch immer mehr, dass die Streamer unglücklich darüber sind, weil Amazon vehement immer mehr auch Werbung schaltet. Und was mich echt sauer macht, weil auch Amazon in dieser ganzen Corona-Krise aktuell unglaublich viel Geld noch verdient hat. Also denen geht's gar nicht schlecht. Und dann noch auf dem Nacken von diesen jungen Content-CreatorInnen irgendwie Kohle rauszuschlagen, noch mehr Ads zu schalten, muss ich auch sagen, ist scheiße. Und auch einfach schwierig, weil das war irgendwie Twitch ist so ein weirder Mikrokosmos, und wenn dann da so ein großes kapitalistisches Unternehmen wie vor allem Amazon da reingeht, ist halt irgendwie ungeil. Und ich glaube auch Musik, jetzt kommen wir wieder, spannen wir mal den Bogen, und auch Musik braucht nicht noch eine turbokapitalistische Online-Plattform, wo Monetarisierung mega schwierig ist, wo KünstlerInnen mega viel abgeben müssen. Deswegen, ich sehe Musik schon nach wie vor auch mit beim Merch, CDs, live, bei dem Zeug, was wir halt kennen. Da bin ich vielleicht, jetzt habe ich da jetzt vielleicht eine antiquierte Sicht darauf, aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es einfach ist, als Musiker über Twitch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das können nur die ganzen allerwenigsten, wie zum Beispiel Deadmau5, amerikanischer EDM-DJ, der schon, glaube ich, seit vielen Jahren bei Twitch streamt und zeigt, wie er seine Songs macht. Aber ich meine, das ist einer von extrem vielen. Finde ich schwierig.
Kann mich nur anschließen. Also ich glaube, grundsätzlich ist dieses Gefühl von, alles hat irgendwie am Ende nur Bestand, weil sich Großkonzerne irgendwie die Ownership dafür klären, fühlt sich irgendwie in heutiger Zeit nochmal umso prekärer an. Und man weiß halt irgendwie auch, dass der Trend dahingehend ungebrochen ist und dass es eher noch mehr Investitionsmärkte gibt, wo sich so große Konzerne jetzt reinsetzen und noch ihre eigene Plattform hier und ihre eigene Plattform da aufmachen, bin ich auch nicht so richtig happy drüber. Und ich kenne aber auch nicht so wirklich die Lage, ob es da beispielsweise, so wie Telegram entstanden ist, weil man halt irgendwie vielleicht das Bedürfnis hatte, nicht nur auf Plattformen rumzuhängen und zu schreiben, die Facebook gehören. So könnte ich mir halt vorstellen, dass es vielleicht irgendwann was Neues gibt, was so Twitch/Amazon ablöst, weil die Leute das Bedürfnis haben, irgendwo ihr Geld zu investieren oder ihre Zeit zu investieren, wo eben nicht die ganze Zeit Werbeunterbrechungen geschaltet werden, wo dann irgendwie noch auf Querverweise von, guck mal, Amazon Music, der neue Streamer, bla. So, das, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da schon was gibt, ich würde es mir wünschen.
Das Ding ist so, die sind so clever, dass sie das halt so umgehen, sie sagen, subscribe doch zu deinem Lieblingsstreamer, zahl 5 Euro im Monat, weil nicht nur bekommst du dann keine Ads, sondern du bekommst Emotes, du bekommst also Emojis, die du posten kannst, du bist halt dieser Person, die du anhimmelst, noch näher, und dieser Subscription-Service, den gab's auch schon vor Amazon, der ist schon echt clever, weil der wird dir halt so verkauft, als du unterstützt hier deinen Helden und er bedankt sich bei dir und der liest auch deinen Namen on Stream vor.
Ja, und ich meine, wenn du jetzt eine neue Band bist, so, dann musst du zu Spotify gehen. Und genauso musst du, wenn du irgendwie als Musikact irgendwie was reißen willst mit Gaming und Musik zusammen, dann musst du zu einer Plattform gehen, die halt viele Leute, viele UserInnen hat.
Und
so.
Eigentlich musst du zu Twitch gehen. Die haben da schon fast wie eine Monopolstellung. Ich glaube, es gibt noch YouTube-Streaming. Es gab mal einen Mixer, das war der Streaming-Service, den Microsoft versucht hat aufzuziehen. Der wurde jetzt, glaube ich, von Facebook aufgefressen.
Turntable FM gab es, wo man so sich virtuell irgendwie auflegen konnte. Das gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Also ich glaube schon, dass es irgendwie immer wieder neue Impulse da irgendwie gibt. Aber wenn du wirklich irgendwie in einem großen Rahmen stattfinden willst, dann musst du die Plattform nutzen, wo halt die meisten Leute sind.
Ja, aber ich glaube auch, sobald diese Plattform richtig unsexy geworden ist, werden es die Leute schaffen, was Neues aufzubauen, wie sie es halt immer tun. Aber meine große Hoffnung liegt irgendwie darin, dass wir bald einfach irgendwann wieder auf Konzerte gehen können und Bands nicht mehr darauf angewiesen Preach. Sind, online so viel zu machen. Also don't get me wrong, Tamara, du hast es auch gerade schon erwähnt, ist zum Beispiel A zum J macht ja Twitch-Streams, wo er Beats baut mit seiner Community und mehr. Und das finde ich übelst geil und ich finde es mega kreativ. Und es ist was, was finde ich auch, wenn Corona irgendwann mal wieder komplett vorbei sein sollte, gerne überdauern kann und darf und soll. Aber es fände es irgendwie schade, wenn es jetzt alles online stattfindet, weil wir haben es doch schon auch irgendwie besprochen. Klar, so ein Travis Scott-Konzert in Anführungszeichen ist irgendwie geil. Aber am geilsten ist es schon noch, wenn wir die Leute auf der Bühne vor uns sehen und halt irgendwie schwitzen, tanzen und irgendwie abfeiern. Das eine kann das andere nicht ersetzen, muss es auch nicht. Was ich jetzt interessant finde, ich würde jetzt nochmal auf eine Anfangsfrage zurückkommen, die ich gestellt habe, nämlich dieses, oder beziehungsweise ich habe gesagt, die Musikindustrie braucht die Gaming-Industrie. Seht ihr das? Also das ist natürlich eine steile These, Leute. Tamara, wie siehst du das denn? Hast du auch das Gefühl, dass Musik Gaming braucht?
Na, ich sehe es ganz kapitalistisch. Ich sehe, dass die Gaming-Industrie in den letzten Jahren mehr Umsatz erwirtschaftet hat als Film- und Musikbranche zusammen. Ich sehe, dass im Moment durch Corona bedingt das Thema Live-Events komplett gecancelt ist. Und ich sehe, dass ganz, ganz viele MusikerInnen einfach auf der Suche sind nach neuen Märkten, die sie irgendwie monetär für sich irgendwie nutzen können. Und da bin ich ganz pragmatisch. Wenn es einen großen Konzern gibt, der sich irgendwie auf die Fahne schreibt, mit seinem vielen erwirtschafteten Game-Money jetzt irgendwie Plattformen zu schaffen, wo mehr KünstlerInnen irgendwie performen können, sei es in Ingame-Konzerten oder sei es, dass man irgendwie ein Spiel startet, wo dann eine Dua Lipa als Character irgendwie wie bei FIFA 21 irgendwie dann drin programmiert ist und die Leute
das
dann.
Das habe ich übrigens nicht verstanden.
Ich weiß es auch nicht, was das soll.
Spielt Dua Lipa Fußball?
Ich weiß nicht.
Das habe ich selber auch nicht so mitbekommen. Ich habe auch nur mitbekommen, dass sie jetzt irgendwie als Avatar
ein
spielbar ist.
Ein FIFA-Charakter ist und ich habe es noch nicht richtig verstanden. Aber hey, why not?
Aber also. Genau, also wenn da dann irgendwie, also Dua Lipa ist vielleicht auch ein maues Beispiel, weil man muss dann einfach sagen, ich glaube, die hat sich ihr Hack die letzten Jahre geholt. Ich glaube nicht, dass Dua Lipa jetzt eine der KünstlerInnen ist, bei der man jetzt gerade einen Rettungsschirm aufspannen musste und FIFA.
Deswegen verstehe ich es auch übrigens
nicht. Hier sind nochmal 500.000, jetzt machst was draus. Aber ich glaube grundsätzlich ist es schon legitim, wenn Menschen, die also in der Musikindustrie gerade vielleicht am Struggeln sind, da neue Sachen ausloten und probieren. Von mir aus voll gerne. Aber ich glaube, wie auch schon gesagt wurde, es ist kein Substitut für das, was Musik und vor allem Live-Event eigentlich sein kann. Aber in the Meantime, wo wir irgendwie auch nicht wissen, wann dieser ganze Spuk wieder zu Ende ist und wann man überhaupt wieder in diese ganzen normalen und bekannten Muster zurückkehren kann oder ob man so überhaupt nochmal zurückkehren kann, ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich Alternativen zu erhalten oder neu aufzubauen, wo MusikerInnen dann auch irgendwie drauf stattfinden können. Und wenn das von mir aus dann das 17. Konzert ist, bei dem auf Fortnite irgendwer mit irgendwem irgendwas animiert, dann ich schaue es mir schon auch nochmal an und gebe denen dann mein Streaming-Money oder mein Klick. Das ist jetzt nicht das Ding, aber ich glaube, ich fände es trist, wenn das die Zukunft für immer ist und wir irgendwie irgendwann so ein Zeitalter hätten, wo wirklich nur noch alle daddelnd und aufs Telefon glotzend und nicht mehr rausgehend irgendwie ihr Leben leben. Weil ich muss ehrlich sagen, da bin ich wirklich wahrscheinlich einfach ein Holzkind aus dem Wald, das irgendwie es geliebt hat, einfach Sachen mit den Händen zusammenzuschrauben und irgendwie durch Matsch zu warten.
Okay,
aber
Boomer.
Aber ich möchte so.
Hast du noch mit Zigaretten gehandelt?
Ich habe die auf jeden Fall auch geraucht und danach ganz viel Deo gesprüht und bin dann aus dem Wald wieder zurückgekommen und habe gesagt, ja, war gut, haben wir viel gemacht draußen heute. Aber auf jeden Fall will ich so nicht leben, das sage ich nur. Aber sollen sie doch alle gucken, dass sie irgendwie jetzt was Kreatives damit machen und wenn wir da ab und zu mal was Geiles sehen, was mich dann auch freut, wie zum Beispiel Andy Park, Andy Parks Anderson, der dann irgendwie zumindest ein bisschen live spielt, dann ist das für mich auch fein und unterhält mich. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt als die dauerhafte, substituierende Lösung ansehen könnte. Das wird mir auf jeden Fall, das wäre traurig.
Es gibt, finde ich, super viele Möglichkeiten, das habe ich jetzt irgendwie gelernt, Musik und Gaming zu kombinieren. Manche Sachen sagen mir mehr zu als andere, manche verstehe ich besser als andere, muss ich auch ehrlich sagen. Aber dass das irgendwie finanziell Sinn macht, wie Tamara gesagt hat, daran besteht einfach kein Zweifel. So, die Musikindustrie, wir hängen komplett auf diesem Abo-System, wo wir alle unsere Streaming-Dienste haben, wo wir jeden Monat 10 Euro zahlen und deswegen denken, wir können einfach alle Musik der Welt hören. Da ist einfach kein Wachstum drin, so ja. in der Musikindustrie. Und dann muss man sich halt irgendwie umschauen, wo man vielleicht noch die Sachen machen kann. Und man kann eben durch In-Game-Purchases Merch verkaufen in verschiedenen Spielen. Finde ich total legitim, das zu nutzen. Manche KünstlerInnen machen das auch besser als andere, haben wir auch schon besprochen. Ich finde, Susi Bums von der Band The Screenshots hat mir was ziemlich Schlaues gesagt, nämlich, dass wir als klassische, in Anführungszeichen, Musikfans, die ihr Fantum durch Konzerte und Platten kaufen, in Plattenläden und so betreiben, dass wir uns schon auch einfach ein bisschen auf neue Erfahrungen einlassen müssen.
Wenn man den Mechanismus des Vergleichens unterdrückt, dann sucht man ja nach Musikmomenten. Und man sucht nach Musikmomenten, die einen in irgendeiner Form überraschen und bei einem bleiben. Und natürlich kann kein einziger Online-Musikmoment das liefern. Aber er kann eventuell einen Musikmoment liefern, der auf eine andere Art überzeugt oder bei einem bleibt. Und darum geht es ja dann.
Es macht also ja nicht viel Sinn, online und virtuelle Musikmomente direkt mit dem zu vergleichen, was wir aus Konzerten und Clubs und so kennen, sondern wir sollten es irgendwie als eine eigenständige Art der Entertainment-Popkulturerfahrung sehen, die auch ihren Wert hat. Und da tue ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, weil ich auch so ein bisschen holzig bin, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon näher irgendwie da dran bin, als, was weiß ich, jetzt noch vor einer Woche oder so.
Ich glaube, das ist halt auch für uns noch auch sehr neu. Ich meine, ich befasse mich mit Games, seitdem ich wirklich klar denken kann, aber das ist auch für mich alles sehr neu. Diese Verwobenheit von Musik in Games, ich glaube, da müssen wir uns irgendwie dran gewöhnen. Es ist vielleicht für eine jüngere Generation als unsere irgendwie etwas selbstverständlicher, aber ich glaube, auch die müssen sich dran gewöhnen. Ich glaube, das ist ein großer Prozess, aber ich muss sagen, als großer Gaming-Fan habe ich das Gefühl, dass Games sind ein Vehikel, wo das ganz großartig funktionieren kann. Und ich finde, beim Gaming kommt alles zusammen. Da gibt es erstmal die Interaktion, was einen unfassbar in dieses Erlebnis reinschmeißt. Und zum Beispiel, ich kann mir Horrorfilme in echt sehr gut anschauen. Ich kann keine Horrorspiele spielen, weil da scheiß mir in die Hose, ohne Schmarrn. Und aber auch der Aspekt des Regisseurs, also diese Bildebene ist beim Spielen total krass. Es gibt ein Spiel, God of War, eines meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele. Das ist in einem One-Shot gedreht in Anführungszeichen. Dann hast du halt auch noch, wie bei Filmen, einfach dann diese Symbiose aus Bild und Musik und Soundtrack. Und es ist ein Medium, wo so viel Geiles zusammenkommt. Ihr merkt schon, ich bin sehr überzeugt von dem Ganzen. Und deswegen sehe ich da auch krass viele Chancen. Aber ich will nicht, dass die Musikindustrie sich so eine, also, oder ich will nicht, aber ich fände es irgendwie befremdlich, wenn die Musikindustrie sich da so eine weirde Struktur in diesem Ganzen aufbaut, dass es so praktisch ein neuer Markt ist. Ich fände es geil, wenn es gimmicky ist, wenn da irgendwie KünstlerInnen sich künstlerisch austoben können, aber dass wir auf einmal dann, um Dua Lipa-Konzert zu sehen, FIFA anmachen müssen und um Travis Scott-Konzert zu sehen, Fortnite anmachen müssen, sorry, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also da muss es schon noch irgendwie auch für mich eine klare Trennung geben, aber die Möglichkeiten, die es hier gibt, finde ich mega spannend und habe übelst Bock drauf, was die Zukunft da bringt. Was will man jetzt, was wollten wir jetzt darauf eigentlich noch sagen?
Ohne Scheiß, Friedel hat eigentlich wirklich den Deckel zugemacht. Und in diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Es war mir, ich weiß gar nicht, ob es mir ein inneres Pflaumenpflücken war.
Vielleicht war es dir ein inneres Videospiel.
Es war mir ein inneres World of Warcraft. Was hier heute passiert
mir
ist,
auch.
Genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und bleibt gesund und spielt einfach was Schönes. Analog oder online, ist mir egal.
Tschüssi.
Puls.